Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer relativ spontanen Podcast-Folge. Wir sind noch in den Osterferien, aber mein Mann hat gerade die Kinder und ist mit ihnen unterwegs. Und ich bin jetzt mit den Tieren allein hier zu Hause. Und falls sie gleich Geräusche von sich geben, das kann ich natürlich nicht kontrollieren. Aber ich habe mir gedacht, ich mache mal eine kleine, kurze, knackige Podcast-Folge für euch, damit ihr ja neue Inspiration bekommt, aber auch damit ihr mich natürlich nicht vergesst. Und der heutige Titel, das ist mir jetzt spontan eingefallen, den möchte ich gerne nennen, was ich beim Babyschlaf heute anders machen würde. Oder anders gesagt, meine wichtigsten Learnings aus den ganzen Jahren der Mutterschaft. Ist jetzt nicht vorbereitet, die Folge. Das ist eine relativ spontane Folge, aber sie wird auch nicht allzu lange Zeit in Anspruch nehmen. Und ja, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Schnapp dir doch einfach was Leckeres zum Essen oder Trinken. Oder falls du gerade dein Baby oder dein Kind bei dir hast, versuch es dir irgendwie gemütlich zu machen. Und ja, ich wünsche dir ganz viele gute Erkenntnisse mit der Folge. Und vergiss auch nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Also, ich habe mir heute Morgen, als ich aufgewacht bin, überlegt, wenn ich noch mal ein Baby hätte, was würde ich anders machen? Also nicht jetzt, weil ich immer alles falsch gemacht habe. Man lernt ja dazu. Und ich habe bestimmt beim ersten Kind noch ganz, ganz viel nicht so gemacht, wie ich es beim dritten Kind gemacht habe. Aber jetzt habe ich natürlich viel mehr Wissen und verstehe Sachen ganz anders und kann natürlich auch ganz anders auch mit Schreiattacken oder mit nächtlichen Wachphasen umgehen. Und ja, lasst uns mal einfach kurz zusammenfassen, was ich definitiv anders machen würde, als ich es beim ersten Kind getan habe. Weil ich bin der Meinung, bei Kind 2 und 3 habe ich schon sehr, sehr viel entspannter und in Anführungszeichen besser gemacht als beim ersten Kind. Kurzer Einschub, ich habe nie Schlaftraining gemacht. Ja, also da, das will ich auch gleich von mir wegweisen. Ich empfehle das auch niemals und das kam für mich auch zu keinem Zeitpunkt jemals in Frage, das zu machen. Aber ich habe natürlich trotzdem nicht immer so gut reagiert oder ich war auch mal schneller gestresst oder ich habe Dinge einfach nicht verstanden, warum sie so sind, wie sie sind. Und ja, aber da kann ich ja gleich noch drauf eingehen. Also ich würde auf jeden Fall versuchen, wenn ich jetzt noch mal ein Baby hätte, versuchen, den Schlaf von Anfang an unverkrampft zu betrachten. Also ich würde versuchen, nicht alles perfekt zu machen. Und jetzt weiß ich ja auch, dass in den ersten Monaten sich erstmal dieser zirkadiane Rhythmus entwickeln muss. Wenn Babys auf die Welt kommen, haben sie ja noch gar kein Gefühl für Tag und Nacht. Und gerade in den ersten 3 bis 4 Monaten muss man sich da auch gar nicht stressen. Das heißt, ich würde mein Kind einfach bei Licht schlafen lassen, bei Tageslicht. Natürlich dann auch bei Nachtlicht, aber also in der Nacht abgedunkelt. Aber tagsüber würde ich mein Kind dem kompletten Licht aussetzen, wenn es seine Schläfchen macht, damit ich mein Kind dabei unterstützen kann, einen Unterschied zwischen Tag und Nacht zu begreifen. Das habe ich, glaube ich, beim ersten Kind nicht immer so bewusst gemacht und habe auch immer Angst gehabt, glaube ich, wenn zu laute Geräusche sind. Also da muss man sich auch keine Sorgen machen. Die Mehrheit der Kinder schläft auch bei jedem Geräusch noch ganz gut. Und ich würde da einfach auch komplett mich locker machen, weil die ersten Monate sind nicht einfach. Man muss sich aneinander gewöhnen. Das Leben ist ein komplett neues. Man weiß eigentlich überhaupt nicht, was einen erwartet. Und man ist ja auch noch im Wochenbett. Und ja, falls du nicht ein Schreibaby hast oder so, dann was natürlich nochmal alles ganz, ganz stark ändert, keine Frage. Aber falls du jetzt mal das ganz blöd gesagt durchschnittliche Baby hast, was einfach noch nicht durchschläft und was sich erst noch einfinden muss, dann versuch einfach nicht gleich irgendeine Struktur euch aufzudrücken oder euch irgendwie abends 10-Punkte-Pläne zu schmieden, dass ihr da irgendeine Reihenfolge einhalten müsst, sondern lass dein Kind ankommen, lass dich auch erstmal in deiner neuen Rolle ankommen und sei dir darüber im Klaren, dass sich jetzt erstmal alles entwickelt. Ja, zum Thema Struktur Ich werde ja auch oft gefragt, ab wann muss man denn eine Struktur haben? Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht im Hintergrund die ganze Zeit die Vögel zwitschern. Ich habe jetzt gerade die Gartentür auf. Ich würde auf jeden Fall akzeptieren, dass sich der Schlaf verändern darf. Das heißt, ich würde mich jetzt nicht mehr stressen, wenn ein Tagschlaf wegfällt oder wenn das, was heute geklappt hat, morgen nicht klappt, weil ich einfach weiß, das muss ich ja verändern, damit auch das Leben voranschreitet. Und was ich auf jeden Fall nach dem vierten Lebensmonat konsequent auch umsetzen würde, ist, dass ich mein Kind im Tagschlaf selber, wenn ich es begleite, dass ich das in einem abgedunkelten Raum stattfinden lasse. Die Mehrheit der Tagschläfchen sollte abgedunkelt stattfinden. Das heißt, wenn du jetzt bei einem Tagschlaf vor die Tür gehst oder es ist im Auto, weil es gerade nicht anders geht, oder du willst mit dem Kinderwagen laufen, dann ist das in Ordnung. Das kann man ja auch dunkler gestalten mit dem Kinderwagen. Nur Achtung, da muss genug Sauerstoff da sein. Ich muss immer diese ganzen Warnungen rausgeben, weil nicht, dass es jemand jetzt wortwörtlich nimmt. Und dann, ne, gerade machen ja auch viele manchmal so Tücher dann davor, wenn dann die Sonne reinscheint. Ich glaube, das ist gar nicht gut. Aber ich würde auf jeden Fall generell anfangen, für den Tagschlaf den Raum abzudunkeln und ja, versuchen, meinem Kind sozusagen mit auf den Weg zu geben, dass Schlaf auch eine Ruhezeit ist. Und jetzt kann man natürlich nicht mehr jedes Geräusch stattfinden lassen, sondern man muss dann schon ein bisschen in die ruhigeren Phasen kommen. Sprich, wenn man Geräusche nutzt, dann ganz gezielt gleich ein weißes Rauschen oder einen bestimmten Klang, den man gut findet, und den zum Schlaf einsetzen, aber nicht irgendwie ohne ein Geräusch einschlafen lassen und dann poltert man da irgendwie im Raum herum. Das kann einfach das Sicherheitsgefühl massiv beeinträchtigen. Also ja, ich würde auf jeden Fall nach dem vierten Lebensmonat anfangen abzudunkeln für Schlaf, sowohl für die Nacht als auch für den Tag. Und das macht einfach auch ganz viel mit dem Melatonin und mit dem Tag- und Nachtrhythmus deines Kindes. Und wenn es davor alles so ein bisschen noch lockerer lief und du bist auch mit Freundinnen vielleicht mal unterwegs gewesen oder hast einen Kaffee getrunken und dann schlief das Kind dann im Kinderwagen, geh dann bitte nicht davon aus, dass das danach auch noch weiterhin so klappen kann und sollte. Weil oft ist das Problem, dass wir uns selber nicht mitverändern wollen. Und deswegen sind wir dann auch so unzufrieden. Was mir auch noch eingefallen ist, was ich anders machen würde, und ich glaube, das ist echt ein wichtiger Punkt, wenn nicht sogar vielleicht der wichtigste, und der erfordert, finde ich, auch echt krasse Entschlossenheit. Ich würde beim Einschlafen mehr Variation reinbringen. Also ich hoffe, ihr hört jetzt wirklich nicht die ganze Zeit das Vogelzwitschern, aber wenn ich jetzt aufstehe, muss ich die Aufnahmen stoppen, was ich nicht will. Es soll ja auch noch eine kurze Folge werden. Ich glaube, ihr werdet es hören, egal. Also ich würde beim Einschlafen mehr variieren. Das heißt, ich würde mein Baby nicht mehr einzig und allein auf eine Art einschlafen lassen. Sprich, nicht ausschließlich an der Brust, nicht ausschließlich nur in der Trage, nicht nur auf dem Arm geschaukelt, nicht nur auf einem Petsyball gehüpft, nicht nur im Kinderwagen geschoben. Ja, das klingt jetzt irgendwie hart und das klingt auch für manche vielleicht, ja, warum denn? Das ist ja nur einmal so klein und genieß doch die Zeit. Ja, klar genieße ich die Zeit, aber ich muss ja nicht irgendwie mich deswegen immer nur auf eine Einschlafmethode festnageln lassen. Und vor allem ist das dann ja auch der Grund. Ich glaube, ich muss jetzt doch mal das Fenster schließen. Moment. So, das war jetzt höhere Gewalt. Ich kann die Natur nicht ausbremsen. Also, wo war ich? Ja, also für mich ist es so, dass wenn man sein Kind immer nur auf eine Art und Weise in Schlaf begleitet, dass man damit auf jeden Fall in die Situation rutscht, dass ein Kind dann nur auf diese eine Art und Weise auch weiter schlafen kann. Und machen wir uns nichts vor. Ich meine, ich kann euch jetzt gar nicht sagen, wie viele Beratungen mein Team und ich pro Woche machen. Lasst mich mal kurz rechnen. Lass es ungefähr 25 Beratungen pro Woche sein. Das könnt ihr euch auf die Woche hochrechnen. Das könnt ihr euch auf den Monat, aufs Jahr, wie ihr möchtet. Wir arbeiten wirklich schon rund um die Uhr und die Schlafassoziationen sind ein Thema. Ich sage nicht, dass jede Assoziation schlecht ist. Ich habe ja selber immer gestillt und ich würde auch immer wieder in den Schlaf stillen. Aber ich würde eben nicht nur in den Schlaf stillen. Und ich finde es schon ganz cool, wenn man Kinder auch ein bisschen dazu anleitet, so ein bisschen selbstständiger in den Schlaf zu finden, sofern es sich nicht in den Schlaf weinen muss. Also was nicht in Ordnung ist, ist dann irgendwie das nicht zu geben und dann das Kind sich selbst zu überlassen. Also darum geht es hier nicht, sondern ich würde variieren. Und eigentlich ist es auch relativ schlau, wenn man noch so viele Tagschläfchen zur Möglichkeit hat, dass man eben immer unterschiedliche Methoden nimmt. Das heißt, wenn ich noch 4 Tagschläfchen habe, kann ich ja sagen, eins in der Trage, eins im Bettchen, eins an der Brust, eins auf dem Arm. Also wirklich viele unterschiedliche Möglichkeiten, immer auch etwas mit Nähe, etwas mit ein bisschen weniger Nähe. Ne? Aber im Kinderwagen haben wir nicht so viel Nähe, da haben wir die Bewegung. Und ich finde es ziemlich smart, jetzt im Rückblick, wenn man da variiert. Und das kann ich euch auch nur ans Herz legen, es versuchen beizubehalten. Ich weiß, jeder Mensch ist anders. Und Kinder sind sehr, sehr, sehr individuell. Es gibt einfach Kinder, die fordern die Brust. Und dann kannst du das auch nicht sofort ändern, vor allem wenn es so klein ist. Außer du hast natürlich massive Schmerzen, dann musst du was ändern. Und das hat auch immer was mit der persönlichen Belastungsgrenze zu tun. Aber ich hatte mal ein Pärchen, also ich hatte mal Freunde. Ich muss sagen, die haben es recht gut gemacht. Die haben sich abgewechselt. Das ging natürlich partnerschaftlich ganz gut von der Aufteilung. Aber da ist das Kind halt immer an unterschiedlichen Orten eingeschlafen. Es hat bei diesem Kind natürlich auch funktioniert, muss man auch sagen. Geht nicht bei jedem Kind. Aber das Kind kannte Schlaf an der Brust. Das Kind kannte Schlaf unterwegs. Das Kind kannte Schlaf im Arm beim Papa. Und das war sehr, sehr gut, wie sie es gemacht haben. Und sie haben es nur aus dem Gefühl heraus so gemacht. Das Kind hat das natürlich auch mitgetragen. Aber wenn man sein Kind ja noch gar nicht kennt, finde ich, sollte man es zumindest versuchen, alle möglichen Einschlafwege sich offen zu halten und nicht nur bei diesem einen Einschlafweg zu bleiben. Wie ist das jetzt mit dem Sicherheitscheck? Ja klar, der ist ja irgendwann ganz gefestigt. Der kommt ja nach der 4-Monats-Progression. Und bei dem Sicherheitscheck möchte dein Kind natürlich die gleichen Bedingungen vorfinden, wie es eingeschlafen ist. Und wenn dein Kind aber nur noch von 4 Tagschläfchen, nur noch 4 Tagschläfchen an der Brust kennt, wird dein Kind logischerweise nach dem Aufwachen auch die Brust weiter benötigen. Und wenn es diese Erfahrung am Tag gemacht hat, dann ist diese Erfahrung in der Nacht essentiell. Und dann kommst du aus einem Dauernuckeln vielleicht nachher gar nicht mehr raus. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, deswegen habe ich ja das räumliche Abstillen damals auch eingeführt und auch erklärt. Und dafür, ich habe ja auch Podcast-Folgen zum räumlichen Abstillen und es klappt ja bei vielen auch sehr, sehr gut. Das ist für uns oft auch schwierig, uns davon zu lösen, weil wir haben unser Kind immer in den Schlaf gestellt und jetzt sollen wir es dem Kind wegnehmen und unser Kind daran zu gewöhnen, ohne Brust einzuschlafen. All den Stress hat man ja im Prinzip gar nicht, wenn man seinem Kind von Anfang an mit die Kompetenz auf den Weg gibt, dass es auch ohne Brust einschlafen lernen darf. Und zwar einfach ab und zu. Und ab und zu mit der Brust. Das Kind kennt dann einfach beide Wege. Und wenn ich jetzt noch mal ein Baby hätte, würde ich das auf jeden Fall versuchen. Ich sage nicht, dass das bei jedem Kind klappt. Und wenn du das jetzt hörst und du hast ein Kind, bei dem das eben gar nicht geht, fühl dich bitte nicht schlecht. Am Ende entscheiden nicht wir. Am Ende entscheidet einfach auch unser Kind, was es tragen kann und was es bereit ist mitzumachen. Denn wir sind nicht Gott und wir können nicht alles steuern und planen. Wir müssen uns da auch ein bisschen nach dem Kind richten. Aber falls es sich einrichten lässt, würde ich von Anfang an ein bisschen variabel bleiben in der Art und Weise, wie ich mein Kind begleite. Ja, und noch ein weiteres Learning. Und das ist jetzt vielleicht für all die, die ihr Kind nonstop begleiten, die nicht mehr flexibel sind, die auch vielleicht soziale Kontakte vernachlässigen müssen oder die sich erklären müssen gegenüber den Eltern. Fühlt euch nicht schlecht. Ich habe mein erstes Kind immer begleitet und bin dabei geblieben. Und ich habe mich gefühlt wie der letzte Loser, weil irgendwie im Umkreis war das gar nicht so. Und ich wurde auch mal von einer Person ein bisschen gemieden oder angeächtet, weil es hieß, ich sei nicht flexibel genug. Und ich dachte mir damals, ja, aber ich kann eh nicht anders. Ich bin eh sowas von todmüde. Ich glaube, ich bin nachts alle 30 Minuten aufgestanden und habe gestillt. Das war mir dann auch egal. Ich habe mich dann einfach mit meinem Kind zusammen hingelegt und wir haben zusammen geschlafen, sonst hätte ich diese Zeit nicht überlebt. Aber dieses schlechte Gewissen und das auch niemandem erzählen zu können, dass man dabei bleibt, dass man so faul ist, in Anführungszeichen, und bei seinem Kind liegt, das hat mich total zermürbt. Und ich dachte nur, ich mache das so. Und ich bin ja dann natürlich auch selber schuld, wenn ich mein Kind daran gewöhne. Und das war mir unbewusst ja auch schon ein bisschen klar. Also dieses Thema auch Schuld, dieses Gefühl des Versagens und dieses Gefühl, dass keiner das so schwert wie ich oder dass keiner offen drüber spricht, das war auf jeden Fall nicht einfach. Und ich möchte euch an dieser Stelle den Zahn ziehen. Ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, wenn ihr euer Kind nonstop in den Schlaf begleitet. Ich finde, das ist eine Hochleistung. Es ist ganz, ganz viel Liebe und Zeit, die du da gerade deinem Kind gibst. Und das zahlt sich sowas von aus, wenn du ein Kind hast, was nicht auf unterschiedliche Art und Weise in den Schlaf finden kann, sondern dich nonstop braucht. So what, dann ist es jetzt halt so. Wenn es schlimm kommt, sind es ein paar Jahre. Irgendwann ist es vorbei. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Und jedes Kind hat einfach ein eigenes Tempo, einen eigenen Charakter, einen eigenen Rhythmus und du musst dich nicht dafür schämen, dass du für dein Kind da bist. Falls es dich belastet, ja, du darfst es verändern und dafür sind wir ja auch da und da helfen wir auch gerne. Aber wenn es dich nicht groß belastet, wenn es dich nur belastet, dieses Wissen, du fühlst dich schlecht, weil du es nur so machst, dann möchte ich dir das auf jeden Fall jetzt nehmen, weil du leistest da gerade sehr viel und du musst dich deswegen nicht schlecht fühlen, sondern du gibst deinem Kind eine Grundsicherheit mit auf dem Weg. Und ich finde, dafür müssen wir uns niemals schämen. Und vielleicht, jetzt ist die Folge länger geworden als geplant, jetzt nochmal zu meinem allerletzten Learning, was mir auch noch so jetzt einfällt, wenn ich habe ja die Folge nicht geplant, ich würde mich auch nicht mehr vergleichen. Ich habe mich damit sehr oft verglichen. Das finde ich, das ging schon los in der Rückbildungsgruppe. Das eine Kind hat irgendwie entspannt an der Brust getrunken und war nicht so zappelig. Und dann, man trifft sich ja auch gern mit all den Mamas und es ist auch wichtig, rauszukommen. Aber ich habe das Gefühl, vieles ging immer nur darum, ja, kann deins schon sitzen, kann deins schon irgendwie sich hochdrücken und ja, meins ist ja schon voll viel. Und ja, wenn du dann zu der Sorte gehörst, wo das Kind das halt noch nicht kann, dann kommt immer so so ein Mangelgefühl hoch und unsere Kinder sind doch keine Aushängeschilder, mit denen wir uns irgendwie brüskieren können, sondern brüsten heißt das, ne? Brüskieren, das was, also mit denen wir uns brüsten, Entschuldigung, sondern unsere Kinder sind kleine Seelen in unserem Leben, die ein Recht darauf haben, individuell zu sein und ich finde, mit dem Vergleich hört einfach schon alles auf. Klar, man möchte sich manchmal erkundigen und fragt die eine oder andere Mama, sag mal, wie ist denn der Schlaf bei dir? Wie kommt ihr zurecht? Ich verstehe das total. Aber du kannst im Prinzip nur enttäuscht werden. Entweder findest du eine Gleichgesinnte, die sagt, ich kenne das, das ist bei uns auch absolute Katastrophe, ich bin am Ende. Ja, dann kann man sich solidarisieren, dann kann man sich austauschen und sicherlich hat man auch das Gefühl, man ist nicht alleine und dann tut es auch gut. Aber wenn du halt auf jemanden stößt, der sagt, also wir kennen das überhaupt nicht und mein Kind ist nachts nur zweimal wach und die Nächte sind wunderbar. Irgendwie beendet es doch so die Grundlage für alles. Also weil, ja, ich finde das ist schwierig. Also ich habe da auf jeden Fall auch viel verglichen und ich habe mich davon reinziehen lassen. Und das sind ja oft dann auch, wenn man da so unterschiedliche oft trifft man ja auch Menschen, die dann vielleicht andere Erziehungsansichten haben. Das kann ja auch noch mal passieren, dass man nicht nur in so einen Vergleich rutscht, sondern auch noch in so ein Gespräch, wo man dann belehrt wird. Und wenn du dann dir noch um die Ohren schlagen lassen musst, dass du alles falsch machst oder dass du selber schuld bist, dann, finde ich, kommt ganz schnell so ein großer Minderwertigkeitskomplex auf. Und das ist einfach in unserer, das brauchen wir nicht, wenn wir ohnehin schon Höchstleistungen vollbringen und Kinder begleiten. Also ich würde mich auf jeden Fall nicht mehr vergleichen. Ich würde mich für alle, also ich freue mich ja sowieso für jeden, wo die Kinder schon was Tolles können. Und ich habe mich auch immer gefreut, aber ich würde mich jetzt halt an dieser Stelle nochmal explizit mehr auf uns konzentrieren und mich darüber freuen, was mein Kind schon kann, weil das war auch dann ein Learning, als ich dann mein zweites Kind bekam, respektive mein drittes Kind, habe ich ja auch gemerkt, ja, die haben alle so unterschiedliches Tempo. Das erste Kind lief gefühlt schon mit 10 Monaten. Und das, wie war denn das? Ich glaube, Kind 2 und 3 liefen viel später. Und war aber trotzdem alles in Ordnung. Also ich habe dann einfach gelernt, okay, das ist einfach, jeder ist anders. Und bitte vergleich dich nicht. Der eine schläft schon mit einem Jahr durch und manche vielleicht sogar ab Geburt, gibt es auch, ist aber super selten. Und andere halt erst mit 3 Jahren. Und ich glaube, unsere Kinder wären auch traurig, wenn die wüssten, dass wir sie so vergleichen. Ich meine, ich stelle mir es gerade vor, wenn man sich so aufnehmen würde, man würde halt so ein Gespräch dem Kind später mal vorspielen, das für das Kind wäre das doch beschämend, oder? Also das haben die nicht verdient, dass wir sie vergleichen und dass wir sie in Kategorien stecken. Ja, das waren so meine Learnings. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen geholfen. Klar, ich könnte noch viel mehr erzählen. Auch noch viel mehr zum Thema ruhig bleiben, wie reagiert man in stressigen Situationen, Autonomiephase, Wackelzahnpubertät, Pubertät, ich kann dazu auch einiges sagen, aber ich wollte jetzt heute mich mal auf den Babyschlaf beschränken. was ich machen würde, wenn ich jetzt noch mal eins hätte. Und ja, probiert das aus, was für euch passt. Findet euren eigenen Weg. Babyschlaf und Kleinkindschlaf ist definitiv kein Wettbewerb. Es ist eine sehr intensive Zeit auf jeden Fall, die alle Ressourcen einnimmt. Und da sollte man zusammenhalten, in sich selbst ruhen und sich nicht schlecht fühlen, wenn es noch nicht perfekt läuft, weil das Leben ist nicht perfekt, Kinder haben ist nicht immer perfekt, Babyschlaf ist alles andere als perfekt und du machst nichts falsch, wenn du für dein Kind da bist und wenn du wahrnimmst, dass dein Kind dich braucht und du die Bedürfnisse erfüllst. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen aufmuntern oder motivieren. Das würde mich sehr freuen. Hinterlass mir doch gerne einen Kommentar da, wo du mich hörst. Oder schreib mir gerne mal auf Instagram, da bin ich auch. Wenn dich das inspiriert hat oder wenn dir die Folge gefallen hat, du kannst mich auch immer über meine Website scheizli.de erreichen. Also alle Links sind unten in den Shownotes. Und ich würde mich freuen, wenn du mir noch eine gute Bewertung auf Google geben könntest, ganz unten. In den Shownotes ist ein Link, der führt zu Google und wenn du mir da 5 Sterne geben könntest, wäre ich dir extrem dankbar, weil du mir damit hilfst, leichter gefunden zu werden. Google ist ja immer noch marktdominierend und die Eltern suchen auf Google, wenn sie Probleme haben und ist natürlich mein Anspruch auch, dass man mich irgendwie findet. Deswegen 1000 Dank, wenn du dir die Zeit nimmst und auch ganz vielen lieben Dank an jeden, der das bisher wieder gemacht hat. Jetzt wünsche ich euch noch restliche schöne Osterferien. Nächste Woche geht es ja wieder in den normalen Alltag über. Und ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Abonniert den Podcast, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und fit und vor allem schlaft gut. Tschüss!